SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Marie Gedin, guten Tag. Und bevor wir über Fußball, Politik und den Papst reden, gibt es etwas anderes zu besprechen. Oder besser, gibt es etwas, das uns noch einmal innehalten lassen sollte.
Gerade Ruben Lauer war einer, der sich um Verständigung bemüht hat, der nicht in Schwarz-Weiß gedacht hat, sondern Ausgleich gesucht hat. Der immer auch den anderen dachte, gerade er. Er wollte den Menschen, mit denen er als Polizist in Mannheim in Kontakt kam, auf Augenhöhe begegnen.
Ruben Lauer, der Polizist, der im Dienst beim Versuch, andere zu beschützen, getötet worden ist, erstochen von einem mutmaßlichen Islamisten. In Mannheim haben heute Mittag rund 2000 Trauergäste an Ruben Lauer erinnert, darunter Bundesinnenministerin Faeser und, wir haben ihn gerade gehört, Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Und der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht gehörte zu den Trauerrednern.
Als ich wenige Minuten nach dem Attentat am Marktplatz eintraf, war zu spüren, dass dieses Geschehen unsere Stadt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Ich spreche heute zu Ihnen, liebe Familie, liebe Angehörigen, um Ihnen zu sagen, dass tausende Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ihren Schmerz und ihre Trauer teilen.
Vor der Trauerfeier waren tausende Menschen durch die Innenstadt gezogen. Eindrücke von diesem Trauermarsch aus Mannheim von SWR-Reporter Leon Vucemilovic.
Vorneweg sind zwei Polizisten gegangen, die haben ein Bild des getöteten Kollegen Ruben Lauer getragen. Dann kamen die engsten Kollegen und die Familie. Und danach eine riesig lange Schlange an Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Und die ganze Zeit war es in der Stadt wirklich ganz still. Die Innenstadt war für den Verkehr komplett abgesperrt. Und alle Teilnehmer des Trauermarschs waren wirklich angefasst. Die bedrückte und traurige Stimmung war total greifbar. Und auch Feuerwehr und Rettungsdienste standen Spalier für den Trauermarsch der Polizei.
Und auch der Bundesrat hat seine Sitzung heute Vormittag in Berlin mit einer Schweigeminute für Ruben Lauer begonnen. Nach seinem Tod durch einen Messerangriff fordern die Bundesländer, das Waffenrecht anzupassen. Das Tragen von Messern in der Öffentlichkeit soll stark eingeschränkt werden. Vera Wolfskämpf aus Berlin.
Dazu hat Niedersachsen einen Antrag im Bundesrat eingebracht. Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD sagte, es sei ein richtig großes Problem, wie deutlich die Messerattacken zunehmen. So könne es nicht weitergehen. Deshalb fordern die Länder die Bundesregierung auf, das Waffenrecht zu reformieren. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU unterstützt das. Er meint, Messer gehören vielleicht in die Küche, aber aus der Öffentlichkeit müssten sie verschwinden. Niemand soll Messer mit mehr als 6 Zentimeter langer, feststehender Klinge bei sich tragen. Zudem fordern die Länder ein generelles Messerverbot in Bussen und Bahnen sowie in Bahnhöfen. Für Springmesser soll die Bundesregierung prüfen, ob man sie ganz verbieten kann.
Und von Berlin nach Bari. Seit gestern hat ja die italienische Ministerpräsidentin Meloni die anderen G7-Staatschefs zu Gast. Heute wird die Runde noch größer und ein weiterer älterer Herr kommt dazu, der noch nie dabei war, der Papst. Nicht verschweigen können wir an dieser Stelle, dass der Papst noch vor seinem Abflug zum G7-Gipfel rund 100 Komikerinnen und Komiker aus unterschiedlichen Ländern im Vatikan empfangen hat. Comedians wie Michael Mittermeier, Hazel Brugger oder auch Whoopi Goldberg. Die Frage ist eher, wer nicht dabei war. Und die da waren, hat Franziskus für ihren Beitrag zum Frieden und zur Überwindung von Stress gelobt. Ob der Papst in Bari auch Lob ausspricht, das wissen wir nicht. Er ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema künstliche Intelligenz dabei. Katrin Brandt berichtet.
Der Papst in einem dicken, gleißend weißen Daunenmantel. Dieses Bild ist voriges Jahr um die Welt gegangen. Aber es war eben nicht echt. Es war mithilfe künstlicher Intelligenz gefaked worden. Papst Franziskus hat also seine eigenen Erfahrungen mit der Zukunftstechnologie. Schon voriges Jahr hat er eine Friedensbotschaft veröffentlicht, in der er vor Manipulation und sozialer Kontrolle durch KI gewarnt hat. Franziskus sieht dabei die Hersteller, Nutzer und die Regierungsbehörden in der Pflicht, KI zu überwachen und zu regulieren. Künstliche Intelligenz sollte dem besten menschlichen Potenzial und den höchsten Zielen dienen und nicht mit ihnen konkurrieren. Franziskus spricht damit ein Thema an, mit dem sich auch die Mitglieder der G7 schon befasst haben. Sie haben voriges Jahr Leitplanken zur Entwicklung von KI verabschiedet. Die Europäische Union ist dieses Jahr weitergegangen und hat ein detailliertes Regelwerk zu KI beschlossen. Der Papst bleibt lange bei den G7 und ihren Gästen und er führt eine ganze Reihe von Zwiegesprächen, zum Beispiel mit Präsident Biden.
Und wer weiß, wozu das gut ist, ein bisschen Segen von ganz oben, denn es geht ja direkt weiter im internationalen Gipfelgeschäft nach der Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine in Berlin. Und wenn der G7-Gipfel in Bari morgen zu Ende ist, geht es in der Schweiz weiter mit einer Art Friedenskonferenz. Und da sagt die renommierte Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff in SWR aktuell.
Also ich glaube, die Chancen, dass man tatsächlich am Ende dieser Konferenz zumindest einen Fahrplan hat, wie man denn zu Friedensverhandlungen kommen will, also was die nächsten Schritte sind, über welche Themen man sprechen will und mit wem, die Chancen halte ich schon für relativ gut.
Sagt in SWR aktuell die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff.
Fokus Südwest.
Ein Hochhausbrand in Mainz hat in der Nacht einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. 20 Bewohner mussten mit einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Insgesamt mussten 140 Menschen das Gebäude verlassen. Inzwischen konnten sie aber wieder zurück in ihre Wohnungen. SWR-Reporterin Christiane Spohn.
In der Nacht stand die Pizzeria im Erdgeschoss in Flammen. Warum, das weiß noch keiner. Im Laufe des Vormittags werden Kriminaltechniker und die Brandermittler dort reingehen und nach dem Grund suchen. Das Hochhaus ist der Polizei und der Feuerwehr bestens bekannt. Mindestens einmal im Jahr gibt es dort einen Feueralarm. Es sind viele winzige Einzimmer-Apartments in diesem ehemaligen Hotel. Es leben also viele Menschen auf engem Raum zusammen. In der Nacht konnten sich 120 Bewohner über eine außenliegende Treppe ins Freie selbst retten. 20 Meter sind durch das verrauchte Treppenhaus geflüchtet.
Und noch eine Entwarnung. Nachdem sich gestern Mittag 15 Schüler einer Ida-Obersteiner Realschule an einer sogenannten Goldregenpflanze vergiftet haben, hat die Stadt kurz einen Prozess gemacht und die Pflanze entfernt. SWR-Reporter Sebastian Grauer.
Die 15 vergifteten Schüler sollen nach Angaben des Klinikums Idar-Oberstein heute entlassen werden. Alle hätten in der Nacht gut geschlafen, es gehe ihnen gut. Wesentlich zu dem glimpflichen Ausgang beigetragen habe die gute Zusammenarbeit mit Schule, Polizei und Rettungsdienst. Die Kinder und Jugendlichen seien recht schnell und mit insgesamt 11 Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort mit Kohle behandelt worden, sagte ein Sprecher. Diese binde das Gift und es werde dann über den Darm ausgeschieden. Die Schüler der Idar-Obersteiner Realschule hatten sich gestern an einer Goldregenpflanze vergiftet, weil sie Hülsen und Samen des auch als Bohnenbaum bekannten Gewächses gegessen hatten. Warum, ist bislang unklar.
Und wir kommen zu einem weiteren Rätsel. Kennen Sie Reutlingen? Ja, aber waren Sie auch schon mal da? Sehen Sie, und das ist vielleicht das Problem. Wenn man nämlich in der Gegend ist, dann schaut man sich möglicherweise lieber Tübingen an oder geht im Outlet in Metzingen shoppen oder. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt ist Reutlingen dran. Womit genau? Mit einer Plakatkampagne, die durchaus für Aufsehen sorgt. Leben, wo niemand Urlaub macht, steht da beispielsweise. Oder nichts ist so langweilig wie ein aufregender Tag in Reutlingen. Oder am Bahnhof steht auf einem Plakat, wir müssen dir leider mitteilen, du bist in Reutlingen. Fragt sich, wie finden die Reutlinger das?
Ja, trifft zu auf bestimmte Gegenden in Reutlingen.
Finde ich blöd, ganz einfach doof. Sollen sich lieber was Besseres überleben und die Stadt attraktiv machen, anstatt sowas zu sagen.
Also die Plakate, die sind eigentlich so, wie es wirklich ist. Reutlinger wird immer schlimmer und verkommener.
Der erste Gedanke, wenn ich jetzt weiß, dass das von der Stadt ist, würde ich sagen, rausgeschmissenes Geld.
Wofür die Stadt da das Geld ausgegeben hat oder womöglich rausgeschmissen, das will der Reutlinger Oberbürgermeister am Montag verraten, wenn das kein Cliffhanger ist.
Und dann war da noch.
Die Sache mit der EM. 21 Uhr heute Abend, Anpfiff gegen Schottland und alle sind ganz aufgeregt wegen der Sache mit dem Sommermärchen, weil das doch so schön war damals mit dem Titel und der Stimmung und überhaupt. Und jetzt wird gewarnt. So sind wir Deutschen. Jetzt wird erstmal gewarnt. Freut euch nicht so arg. Sowas kann man nicht wiederholen. Das kann gar nicht funktionieren. Ich sag mal so, die schottische Mentalität ist da ein bisschen anders.
Super Job again. I just don't think you understand.
Zu Tausenden ziehen die schottischen Fans durch die Münchner Innenstadt und die Biergärten. Die Bravehearts um Kapitän Andrew Robertson wollen Geschichte schreiben.
Wir haben lange auf dieses Spiel gewartet, so viele Jahre. Wir sind bereit, aber wir wissen auch, wie schwierig es wird.
Und falls gar nichts mehr gehen sollte, sind ja immer noch die Fans da. Wenn die erstmal aufdrehen, wird so richtig laut auf den Rängen. Und eines ist für die Schottland-Fans sowieso klar.
Egal, ob wir verlieren oder unentschieden spielen, wir werden so oder so Party machen.
Und Dudelsäcke sind im Stadion übrigens erlaubt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.